Wir dürfen uns gerne setzen. Kommen nun zu der Schriftlesung. Die meisten bestimmt wissen, wir sind gerade in dem Propheten Amos und heute hören wir die Schriftlesung aus Amos 4, Vers 4 bis Vers 13. Amos 4, Vers 4. Geht nur nach Bethel und sündigt, und in Gilgal sündigt noch mehr. Bringt nur jeden Morgen eure Opfer und am dritten Tag euren Zehnten. Verbrennt nur gesäuerte Dankopfer und ruft freiwillige Gaben aus, damit man es hören kann, denn so habt ihr es gern, ihr Kinder Israels, spricht Gott der Herr. Dafür habe ich euch auch blanke Zähne gegeben in allen euren Städten und Mangel an Brot an allen euren Orten. Und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. So habe ich euch auch den Regen vorenthalten, bis 3 Monate vor der Ernte. Und ich ließ es regnen auf die eine Stadt, während ich es auf die andere Stadt nicht regnen ließ. Ein Feld wurde beregnet und ein anderes, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und es wankten 2, 3 Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken, und bekamen doch nicht genug. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben. Wenn eure Gärten und eure Weinberge, eure Feigenbäume und eure Olivenbäume viel hervorbrachten, fraß es die Heuschrecke ab. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich sandte die Pest unter euch wie einst gegen Ägypten. Ich tötete eure junge Mannschaft mit dem Schwert und führte eure Pferde gefangen weg. Und ich ließ den Gestank eurer Heerlager in eure Nase steigen. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich kehrte etliche unter euch um, wie Gott Sodom und Gomorra umgekehrt hat. Und ihr wart wie ein aus dem Brand gerettetes Holzscheit. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Darum will ich so mit dir verfahren, Israel. Weil ich denn so mit dir verfahren will, so mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Menschen wissen lässt, was seine Gedanken sind, der das Morgenrot und das Dunkel macht und einherschreitet über die Höhen der Erde, Herr, Gott der Herrscher, ist sein Name. Das ist das Wort unseres lebendigen Gottes. Ich darf Christoph bitten.
Ja, danke Benni und guten Abend euch. Schön, euch wieder zu sehen und weiter zu gehen durch das Buch Amos, mit dem wir uns ja gerade befassen. Und mir ist bei der Predigtvorbereitung für heute echt bewusst geworden nochmal, dass diese Gottesdienste hier ja kein Selbstzweck ist. Das ist jetzt keine tiefschürfende Erkenntnis hoffentlich für euch, aber die ja dienen zur Ehre Gottes. Jeder Gottesdienst, der gefeiert wird, sollte zur Ehre Gottes dienen und er sollte auch eine Verbindung haben zum Leben. Worum es also auch heute geht in der Predigt, in dem Text, das ist im Grunde ganz praktisch. Darüber können wir nachdenken, so wie wir hier sitzen. Und dazu können wir uns verhalten, so wie wir hier heute zusammengekommen sind. Aber gut, jetzt zu dem Einstieg, den ich eigentlich geplant hatte. Bestimmt haben viele von euch schon gehört von Elia, einer der großen Propheten im Alten Testament. Der Elia, dem seine Geschichte ist im ersten Königsbuch berichtet. Und wenn ihr die schon mal gelesen habt oder gehört habt, dann könnt ihr euch ziemlich sicher an eine besondere Begebenheit aus seinem Leben erinnern. Elia, der stellt sich an einer Stelle von seinem Dienst, nämlich allein vor das Volk Israel und gegen 450 Baalspropheten, die auf dem Berg Karmel versammelt sind. Und was ich euch jetzt vorlese, sind die Worte, die der Prophet Elia dem Volk Israel zuruft, das dem Baalskult verfallen war. Das ist aus 1. Könige 18, im Vers 21. Da ruft Elia: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Ja, das Volk, das wird hier von Elia dramatisch zu einer Entscheidung aufgerufen. Und damals, da hieß die Entscheidung für Gott oder für Baal. Elia stellt seine Hörer vor zwei Optionen und eine Entscheidung. Und in dieser Situation bei Elia auf dem Karmel, da greift dann Gott ein durch ein Wunder. Und zwar deshalb, wie wir später im Text erfahren, um dem Volk zu helfen, dass es umkehren kann von Baal zu Gott, dass es die richtige Entscheidung trifft. Und so schlägt sich das Volk dann auch auf die Seite von Elia, auf die Seite Gottes. Und ja, das alles, während diese Propheten von Baal stattdessen in ein schreckliches Gericht kommen und ja, das ihnen dann am Ende auch den Tod bringt. Die falschen Propheten, die machen mit Gott hier auf dem Karmel Bekanntschaft als seine Feinde. Und so begegnen sie Gott in ihrem verdienten Gericht. Und damit begegnen sie Gott auf eine Art und Weise, auf die man dem lebendigen Gott nicht begegnen will. Jetzt aber erstmal vom Propheten Elia zu unserem Propheten, zu Amos. Und der hat in unserem Text ja heute auch was zu sagen zu einer Begegnung mit Gott. Wir haben das gerade gehört in dem Kapitel 4 im zweiten Teil von Vers 12, wo Amos sagt, wo Gott durch Amos sagt, weil ich denn so mit dir verfahren will, so mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Und das klingt irgendwie bedrohlich, oder? Und das soll es auch sein. Aber jeder in Gottes Volk, das alte Israel, wie auch wir heute, wir werden Gott einmal begegnen. Bleibt nur die Frage danach, wie diese Begegnung dann ausfallen wird. Und damit lasst uns also einsteigen in unseren Text heute. Und halten wir den jetzt neben die Elia-Geschichte, die ich gerade jetzt so ein bisschen verkürzt nacherzählt habe, dann ist da schon vieles anders, als das ein paar Jahrzehnte davor, noch vor Amos bei Elia eben der Fall war. Aber es ist doch nicht alles anders. Es bleibt nämlich dabei, dass die Menschen, auch von Amos, dass die vor zwei Optionen und eine Entscheidung gestellt werden. Nämlich vor die Entscheidung, entweder Gott oder, ja, oder was. Hier bei Amos ist dieses Oder jetzt nicht mehr ein Baal, sondern hier ist dieses Oder uns heute wahrscheinlich sogar unheimlich viel näher, als das der Baalskult von Zeiten Elias ist. Es ist das Oder nämlich ein, und das klingt in unseren modernen Ohren jetzt wahrscheinlich besser, als es das tatsächlich ist. Es ist dieses Oder, ein selbstbestimmtes Leben sozusagen. Entweder also ein Leben für Gott oder ein Leben, ja, für mich. Ein Leben nach meinen Maßstäben. Ein Leben, in dem ich selbst das Zentrum bin. Und gut ist in so einem Leben dann all das, ja, was im Grunde, ja, alles von dem ich jetzt meine, dass es halt das Beste für mich ist. Und nach diesem Motto haben viele damals in Israel gelebt. In den letzten Wochen, da haben wir ja schon einiges davon gehört, wie das Volk Israel zu der Zeit von Amos getickt hat. Statt nämlich ihrer Verantwortung vor Gott gerecht zu werden, die sie als sein erwähltes Volk ja hatten, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, haben viele in Israel lieber auf Kosten der Armen und Schwachen ein bequemes bis ausschweifendes Leben gelebt. Und das hat das Volk jetzt gemacht, nicht so sehr von einem toten Götzen wie Baal, sondern ganz dreist im Angesicht des wahren Gottes, ganz ohne Scham, ganz ohne vor Scham im Boden zu versinken. Und genau von dieser Haltung gegenüber Gott reden jetzt im Grunde auch die ersten beiden Verse von unserem Text heute. Und die sind natürlich mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus gewürzt. Ich lese nochmal die Verse 4 und 5, wo Gott spricht, geht nur nach Bethel und sündigt, und in Gilgal sündigt noch mehr. Bringt nur jeden Morgen eure Opfer und am dritten Tag eure Zehnten. Verbrennt nur gesäuerte Dankopfer und ruft freiwillige Gaben aus, damit man es hören kann. Denn so habt ihr es gern, ihr Kinder Israels. Israel soll also, so Gottes Aufforderung, nur weiter so machen wie bisher. Die Israeliten sollen ruhig weiter zu ihren Hauptheiligtümern ziehen, nach Bethel und nach Gilgal nämlich. Aber, und spätestens da wird jetzt ja die Ironie in diesem Ausspruch von Gott ganz deutlich, jetzt nicht etwa, um da einen tollen Gottesdienst zu feiern, sondern um da Sünde auf Sünde zu häufen. Innerlich offenbar ganz unberührt von dem Gottesdienst, den sie da ja eigentlich abhalten. Die Israeliten, die sollen also nur weiter auf dem eingeschlagenen Weg bleiben und dann selbst herausfinden, was sie dann davon haben werden, dass sie selbst im Angesicht von ihren Heiligtümern Gott so skrupellos, ja, sich so skrupellos weiter versündigen wie bisher. Und was jetzt diese Sünden von den Israeliten zur Zeit von Amos waren, das haben wir in den letzten Wochen schon gehört. Da wurden die Schwachen unterdrückt und die Armen ausgebeutet. Da wurde die sexuelle Unmoral salonfähig und der Alkohol, der floss bei Festen und Feiern in Strömen. Kurz, die Leute haben eben ihr Leben so gelebt, wie es sich für sie gut und richtig angefühlt hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, und wem jetzt diese gesellschaftliche Zustandsbeschreibung, ne, mit Rücksichtslosigkeit, Ausbeutung, Gier, Sex, Alkohol jetzt gar nicht so unvertraut vorkommt, ja, der hat was von der Aktualität von Amos Botschaft für heute verstanden. Das sind ja Baustellen, die nicht nur das alte Israel hatte, sondern die wir auch heute sehen, wohin wir den Blick wenden. Und das sei nochmal gesagt, es würde dem Text hier jetzt nicht gerecht werden, wenn man jetzt dieses Sündigen, von dem unser Vers 4 hier spricht, einfach nur auf einen falschen Gottesdienst beziehen würde. Hier sind nicht bloß irgendwelche liturgischen Ungenauigkeiten im Blick, sondern all die Sünden, die von Amos eben angeprangert werden. Die sind ja alle ungeniert vor Gott verübt worden. Im Angesicht Gottes, im Angesicht der Heiligtümer, die sich das Volk überall gemacht hatte, um seinen übereifrigen Gottesdienst zu feiern. Auf gepfändeten Kleidern wurde sich dann neben jedem Altar ausgestreckt und der Wein wurde im Gotteshaus versoffen, wie wir das zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 8 lesen konnten. Dieses gottlose Leben, das wurde schamlos vor Gott gelebt, ohne rot zu werden. Und dem eigentlichen Gottesdienst jetzt, dem wendet sich Amos dann erst ab dem zweiten Teil von Vers 4 zu. Und was soll man sagen, dieser Gottesdienst, der ist schon irgendwie beeindruckend. Jeden Morgen gibt es Schlachtopfer, also nicht nur die gewöhnlichen Opfer am Abend und am Morgen wie im Tempel. Jeden dritten Tag wird der Zehnte gebracht, statt wie das im Gesetz von Mose eigentlich vorgesehen war, alle 3 Jahre. Das Gesäuerte, das wurde sogar trotz Verbot bei Mose verbrannt, also sozusagen an Gott übergeben, anstatt es einfach für den Priester beiseite zu stellen, wofür es eigentlich bestimmt war. Man hat überall mehr gemacht, mehr Heiligtümer, mehr Opfer, mehr Zehnte, mehr und mehr. Und dann wurde auch noch mit aller Macht nach freiwilligen Gaben geschrien, die wurden ausgerufen, aber mit einem falschen Herz dahinter, nämlich nicht so sehr aus Dankbarkeit gegen Gott, sondern vielmehr, um den eigenen Eifer zur Schau zu stellen und eine Bühne zu haben. Aber naja, kurz gefasst, ist da schon richtig Betrieb im Gottesdienst gewesen. Da ist was los gewesen an diesen Kultorten. Das ist nicht nur eine mehr oder weniger kleine Runde mit einer Tasse Tee, so wie hier bei uns, sondern da ist Fülle vor Gott und ja, bestimmt auch in den Bäuchen von denen, die da feiern. Aber wenn der Gottesdienst auch mit allem Eifer gefeiert wurde, hier ist natürlich ganz klar was im Argen. Da ist großer Gottesdienst, aber der ist sozusagen von der eigenen Frömmigkeit gekapert worden. Gott spricht hier durch Amos betont von euren Opfern und von euren Zehnten. Der Gottesdienst, der dient also nicht so sehr Gott als vielmehr den Menschen. Und so kommt das, dass die Ordnung Gottes auch hier und da mal zurückstehen mussten, wo sie nämlich dem religiösen Eifer von den Leuten eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Und so ist der Gottesdienst in Israel wenig verwunderlich, also gepaart mit einer Blindheit der Leute für ihre eigene Berufung zur Heiligkeit, mit einer Blindheit dafür so zu leben, wie es diesem religiösen Übereifer eigentlich entsprechen würde. Die Israeliten feiern hier religiöse Feste wie die Könige, bleiben aber in Wahrheit Sklaven von ihrem eigenen Well-Being. Da wurde bildlich gesprochen im religiösen Betrieb ein wunderbares Haus gebaut, bei dem man aber, wenn man dann sozusagen die Tür öffnet und reinschaut, bei dem man dann feststellen muss, dass dieses Haus gar nicht bewohnt wird von denen, die es gebaut haben. Dieses Haus mit dem Namen Gottesdienst, das sah von außen vielleicht beeindruckend aus, drinnen war aber kein Leben und damit verfehlt so ein Haus ja seine Bestimmung. Religiöse Übung ist eben kein Ausgleich für ein sündiges Leben und ist kein Ersatz für ein Leben mit Gott und für ein Leben in Buße, wo man diesen Weg mit Gott verlassen hat. Der Prophet und Richter Samuel, der hat es mal ziemlich prägnant zusammengefasst. Im ersten Buch Mose, ersten Buch Samuel, Kapitel 15, Vers 22 und 23. Da schreibt er oder sagt er: Samuel aber sprach zu Saul: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat der Herr dich verworfen. Ja, wir erfahren hier im Grunde, dass der beste Gottesdienst wertlos ist, wenn er nicht von einem Leben im Gehorsam gegen Gott begleitet ist. Unser Gottesdiensthaus also, um im Bild zu bleiben, das darf genauso keinen Leerstand haben, sondern wir müssen es auch bewohnen, wir müssen es mit Leben füllen. Und zwar die ganze Woche, nicht nur sonntags und natürlich mittwochs. Wir können uns vor Gottes prüfenden Blick auf unser Leben auch nicht hinter einem eifrigen Gottesdienst verstecken. Es ist also gut, wenn man auch selbst diesen Schritt zurücktritt und sich prüft, was eigentlich hinter unserem Gottesdienst, was hinter unserem Einsatz in der Gemeinde eigentlich steckt. Bewohnen wir das Haus, zu dem wir gehören und an dem wir auch selbst bauen, überhaupt wirklich? Oder ist unser Einsatz nicht manchmal schlicht eine Beruhigungspille für ein Gewissen, das eigentlich von der Art und Weise, wie wir sonst leben, belastet ist oder zumindest belastet sein sollte? Oder berührt es uns überhaupt, was wir hier Woche für Woche tun? Besteht da eine Wechselwirkung zwischen dem Gottesdienst und unserem Leben? Oder ist unser geistliches Leben zu einem Hobby oder einem sozialen Event verkommen? Wir stehen tagtäglich vor der Entscheidung, welchen Weg wir einschlagen und auf welcher Seite der Haustür wir leben. Auf der drinnen mit Gott oder eben auf unserer eigenen draußen. Und Gott möge uns schenken, dass wir uns hier nicht auf der falschen Seite verrennen. Israel, das hat damals die falsche Seite gewählt. Es wurde zwar der Gottesdienst gesteigert, aber die eigene Lebensführung, die wurde dem in keiner Weise angepasst. Was dem Volk also gefehlt hat, das war Buße und damit der Schritt zu einem Verhalten, das den ansonsten hohlen Gottesdienst mit echtem Leben und Wert gefüllt hätte. Und weil also die Buße gefehlt hat und das Volk lieber beim Weiter so geblieben ist, musste das Volk, wie wir hier im Text erfahren, dann auch zunehmend die Konsequenzen davon tragen und ist Schritt für Schritt zugegangen auf diese finale Begegnung mit Gott. Aber in so einem Zustand der Sünde ohne Buße, da wünscht einem diese Begegnung bestimmt niemand. Ob ein Hiob, ob ein Gideon, ein Jesaja oder ein Petrus, die alle haben an irgendeinem Punkt eine Gottesbegegnung erlebt, wie uns das die Schrift an verschiedenen Stellen berichtet. Und die haben dabei immer erkannt, dass sie im Angesicht Gottes auf sich gestellt eigentlich nichts als Gericht verdienen, weil sie eben sündige Menschen sind. Wie viel mehr also das Volk Israel damals, das in der religiösen Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit Sünde auf Sünde gehäuft hat. Aber Gott will sein Volk nicht einfach so ins Verderben rennen lassen, sondern er hat Israel viele, viele Gelegenheiten zur Umkehr geschenkt, die Amos dem Volk jetzt in den nächsten Versen nacheinander vor Augen führt. Und da lesen wir von schlimmen Dingen wie Hungersnot, Dürre, Schädlingen, Krankheit, militärischer Niederlage und noch schlimmeren Katastrophen. Und das klingt und ist ja natürlich auch alles schrecklich. Aber das sind jetzt keine willkürlichen Strafen. Das sind auch nicht irgendwelche Vernichtungsmaßnahmen von Gott für ungehorsame Menschen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Alles, was hier in den Versen 6 bis 11 genannt wird, das ist von Gott verordnet worden für den Fall, dass die Israeliten den Bund mit ihm brechen würden. Und das wird hier jetzt den Rahmen sprengen, das im Einzelnen durchzugehen und alles zu lesen, aber ihr könnt zu Hause gerne mal im 5. Buch Mose die Kapitel 28 und 29 lesen oder im 3. Buch Mose das 26. Kapitel und diese Abschnitte dann mit unserem Text hier vergleichen. In diesen Kapiteln, da werden nämlich die ganzen Bundesstrafen und Flüche aufgelistet, die Gott da verordnet hat. Und wenn ihr die jetzt vergleichen würdet, dann könntet ihr tatsächlich überall hier bei Amos Häkchen setzen. Gott hat hier nichts als die verordneten Bundesstrafen über Israel gebracht. Und genau diese Tatsache zeigt ja, dass Gott nach wie vor zu seinem Bund mit dem Volk steht. Dass diese Strafen aber jetzt über das Volk kommen, das sollte den Menschen natürlich auch noch mehr deutlich machen, nämlich dass sie sich auf einem falschen Weg verirrt haben. Dass sie den Bund mit Gott verlassen haben und dass ergo Umkehr nötig ist. Und ganz dementsprechend macht der Text ja auch immer wieder klar, dass diese ganzen Ereignisse nicht bloß zum Verderben gedacht waren, sondern zur Umkehr dienen sollten. Immer wieder heißt es ja in unserem Abschnitt, und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Diese Katastrophen, die Not, die dadurch entstanden ist, die sollte das Volk zurück zu Gott treiben. Jedes dieser schrecklichen Ereignisse war damit eine Gelegenheit, innezuhalten und Buße zu tun, das eigene Leben zu überdenken und nachzujustieren, bevor es zu dieser Begegnung mit Gott kommt. Aber das Volk hat diese Chancen leider nicht genutzt, sondern war blind für die Botschaft hinter all diesem Unglück geblieben. Selbst dann noch, als die Warnschüsse immer heftiger und immer lauter wurden. Symptomatisch für diese Blindheit von Gottes Volk ist das, was wir in den Versen 7 und 8 lesen, von unserem Abschnitt hier. Da heißt es: So habe ich euch auch den Regen vorenthalten bis 3 Monate vor der Ernte und ließ es regnen auf die eine Stadt, während es auf die andere Stadt nicht regnen ließ. Ein Feld wurde beregnet und ein anderes, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und es wankten 2, 3 Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken und bekamen doch nicht genug. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ja, wir hören da von einer schlimmen Wasserknappheit. Und die ist aber in einer gewissen Weise besonders gewesen, weil geregnet hat es ja schon, nur eben sehr ungleich verteilt. Gerade das hat aber ja verdeutlicht, dass so ein Mangel an Wasser keine Notwendigkeit war zu der Zeit. Aber statt sich deswegen auch zu hinterfragen, haben sich diese wasserlosen Ortschaften einfach aufgemacht dahin, wo es noch Wasser gab. Und das ist natürlich verständlich, dass sie da hingehen. Aber dass sich ihre Aktion, ihr Tätigwerden darin erschöpft, das ist der Fehler, den wir Menschen oft machen. In der Not, da werden dann eben eigene Lösungen gesucht. Und da wird sich mit einer symptomatischen Behandlung zufrieden gegeben, anstatt auf Ursachenforschung zu gehen. Die Leute wanken also lieber einfach nur zur nächsten Stadt, anstatt auch zurück zu Gott zu wanken. Und weil das Volk jetzt in all dem hart geblieben ist, mündet diese Botschaft von Amos dann eben in diesem Vers 12. Darum will ich so mit dir verfahren, Israel. Weil ich denn so mit dir verfahren will, so mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Das Volk soll sich vorbereiten, Gott zu begegnen und gemeint ist damit, ihm zu begegnen in dem Zustand, in dem sie nun mal gewesen sind. Unbußfertig als seine Feinde, ihm zu begegnen im Gericht. Und ich habe das eingangs gesagt, auf die Begegnung mit dem, der uns gemacht hat, steuern wir alle zu. Die Frage ist halt, in welchem Zustand wir vor ihm erscheinen werden. Damit das eine Begegnung wird, die nicht im Gericht, sondern stattdessen an der Schwelle zu einer wunderbaren Ewigkeit stattfindet, lehrt uns Amos hier, welchen Weg wir wählen müssen. Und das ist nicht der Weg, der sich in Kreisen um uns selbst windet, sondern das ist ein Weg der Umkehr zu Gott. Wenn wir also mal wieder anfangen, uns um uns selbst zu drehen, dann müssen vielleicht auch wir mal wachgerüttelt werden, um auf Kurs zu kommen. Lass uns deswegen Schwierigkeiten und Not in unserem Leben nicht so sehr als göttliche Strafen oder als irgendwelche zufälligen Schicksalsschläge begreifen, sondern vor allem als Gelegenheiten innezuhalten und die eigene Lebensweise zu hinterfragen. Persönliche Sünde, die muss natürlich nicht hinter jedem sogenannten Schicksalsschlag stecken. Aber wo wir das überhaupt nie in Betracht ziehen, verpassen wir womöglich was Wichtiges. Wir wollen und sollen auf jeden Fall nicht einfach nur versuchen, unsere Probleme irgendwie selbst aus dem Weg zu schaffen, damit wir dann den alten Weg halt bequem weitergehen können. Sondern wir sollen uns mit unseren Schwierigkeiten und mit unseren Nöten zu Gott wenden. Das ist der Weg, den Amos seinen Hörern zeigen will. Es ist der Weg zu einem Leben, das nicht auf sich selbst, sondern auf Gott bezogen ist. Wenn wir so im Vertrauen auf Gott unterwegs sind, in der Bereitschaft, uns von ihm korrigieren zu lassen, dann werden auch wir Gott mal begegnen, aber nicht so, wie Amos das hier den unbußfertigen Israeliten angekündigt hat und nicht so, wie die Baalspropheten damals bei Elia. Und kommen wir jetzt nochmal zurück zu Elia zum Abschluss. Auch Elia hatte eine Begegnung mit Gott. Das war einige Wochen nach diesen Begebenheiten mit den Baalspropheten, von denen ich am Anfang erzählt habe. Und bezeichnenderweise hat diese Begegnung stattgefunden auf dem Berg Horeb. Und das ist der Berg, wo die Israeliten den Bund mit Gott geschlossen hatten. Hier war also jetzt Elia drin im Bund mit Gott, einer der wenigen, die ihm treu geblieben sind. Und er hat in der Höhle gewartet auf die angekündigte Begegnung mit seinem Schöpfer. Und wie diese Begegnung jetzt abgelaufen ist, das will ich euch gerne noch vorlesen. Im ersten Buch Könige, im Kapitel 19, die Verse 11 und 12. Da heißt es: Er aber, also Gott, sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Ja, Sturm, Erdbeben, Feuer. All das sind Zeichen und Bilder vom göttlichen Gericht, die uns tatsächlich auch im Buch Amos an verschiedenen Stellen begegnen. Aber Gott, der begegnet Elia und der begegnet dem, der zu ihm gehört, darin nicht. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Das Gericht zieht an Elia und zieht auch an denen vorüber, die mit Gott im Bund stehen. Stattdessen begegnet Gott Elia und jedem, der mit ihm lebt, in Sanftmut. Und was für ein Geschenk, Gott mal auf diese Weise zu begegnen. Dieser bedrohliche Ausgang, der Israel hier angekündigt wird, der ist keine Notwendigkeit. Dieser mächtige Schöpfer von Himmel und Erde, als ihn uns ja dieser letzte Vers von unserem Abschnitt heute vorstellt, der Vers 13, dieser mächtige Gott, der will nicht unser Verderben, sondern der lässt uns wissen, wie es da heißt, was seine Gedanken sind. Und er macht das, damit wir davon lernen, damit wir uns an diesen Gedanken ausrichten, damit wir uns, wo nötig, ändern und damit wir leben können. Auch diese letzte Ankündigung der Begegnung mit Gott im Gericht von Amos, die ist also eine, die noch Raum lässt, solange Zeit bleibt, umzukehren und die Sache mit Gott in Ordnung zu bringen. Aber wie soll das gehen, fragt man sich vielleicht. Können wir denn jetzt einfach alles richtig machen? Oder ist das Kind nicht schon in den Brunnen gefallen? Und die Antwort ist da beide Male, nein. Wir werden zwar kein perfektes Leben erreichen, aber das trägt uns dieser Text ja auch gar nicht auf. Er verordnet uns keine Perfektion, sondern nur eine Sache, nämlich Buße. Die Bereitschaft also, sich auf Gott zuzubewegen, statt weiter um sich selbst zu kreisen. Das ehrt Gott und es verleiht unserem Gottesdienst Bedeutung. Und alles andere dürfen wir getrost Gottes Sache sein lassen. Seine Gedanken, dass er sie uns wissen lässt, das ist Gnade und das dient zu unserem Heil. Und ich finde es eine tolle Interpretation, die will ich euch zum Abschluss noch verraten, die Septuaginta, die griechische Fassung vom Alten Testament, hier in dem Abschlussvers vornimmt. Da lautet dieser 4, Vers 13 nämlich anders. Der lautet dann nicht einfach so, dass Gott uns seine Gedanken verkündigt, sondern da heißt es, dass Gott den Donner stark macht und den Wind schafft und den Menschen verkündigt seinen Christus statt seine Gedanken. Und Amen, ergreifen wir diesen göttlichen Gedanken Christus und halten den fest, dann haben wir unsere Rettung gefunden, dann wird das Gericht ganz sicher auch an uns vorüberziehen, wie damals bei Elia. Der Weg ist dann frei, Gott dem Guten zu begegnen, anstatt im Gericht. Das gelingt nämlich nicht durch einen hohen Gottesdienst, aber sehr wohl durch einen, der mit einem bußfertigen Leben verknüpft ist. Einem Leben, das auf Gottes Gedanken achtet und das seinen Christus ergreift und so zu einem bedeutungsvollen Gottesdienst wird. Amen.